In deinem und in meinem Leben tobt jetzt gerade ein geistlicher Kampf. Die Wahrheit, die wir in dieser Konferenz thematisieren, ist wirklich eine zentrale Wahrheit, wie wir gestern gesehen haben, hat mit der gleichen Dynamik zu tun oder wird von der gleichen Dynamik betrieben wie das Evangelium selbst. Es geht darum, wer sind wir und wer ist unser Bruder? Es geht um das Wesen der Heiligung. Welche Rolle spielt der Leib Christi? Es geht um eine realistische Wahrnehmung der geistlichen Not in unserer individualistischen Gesellschaft, in der wir tendieren, von uns selbst überzeugt zu sein. Und diese Vorträge sind wichtige Waffen in diesem Kampf. Sie können wesentlich zu gewonnenen Schlachten beitragen und ich möchte sie euch von Herzen empfehlen. Jetzt muss ich das anmachen. Das ist dieser erste Punkt hier. Gottes Wort kann Herzen oder Denken verändern. Man könnte meinen, dass diese Vorträge hoffnungslos schwach sind. Was soll ein paar Minuten Klarheit gegen hunderte von Stunden in der giftigen geistlichen Luft bewirken können? Menschlich gesehen könnte man meinen, das ist hoffnungslos. Aber ich habe aus zwei Gründen Hoffnung. Erstens glauben wir an einen allmächtigen Gott. Und dieser allmächtige Gott hat seine Macht in sein Wort hineingelegt. Und das Wort kommt nicht leer zurück, sondern, so sagt der Herr, es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich sende. Es ist meine erste Hoffnung, also es ist möglich von dem Wort Gottes aus, dass selbst kleine Vorträge fähig sind, der Schleier so zu reißen, damit man einen klaren Blick bekommt und total verändert wird. Ich habe aber einen zweiten Grund für meine Hoffnung, nämlich, dass diese biblische Lehren euch etwas schmecken lassen, etwas, wonach man Hunger bekommt. Ich vermute, dass einige von euch diese Vorträge, so wirken werden wie bei diesem Mann, den Jesus von seiner Blindheit heilen wollte oder geheilt hat. Nach der ersten Handauflegung sah er die Menschen, als sähe er Bäume umhergehen. Und vermutlich werden einige dieser Vorträge euch auch so einen Lebensort in der Gemeinschaft zeigen, die ihr nur in bestimmten Beziehungen kennt und vielleicht auch da nur schwach. Aber diese Vision, dieser Hunger, ich sehe etwas, wie Bäume umhergehen, dieser Ort zu leben, ist nicht nur für den ganzen Leib Christi gedacht, sondern es ist auch ein Weg, wie Gott uns einen unvorstellbaren Segen bringt. Als ich gestern in der Vorbereitung war, in den letzten Tagen, habe ich dann gedacht, wie dieses Zusammensein oder dieses sich öffnen und sich beraten lassen, wie das mein Leben verändert hat. Und ich musste einerseits erkennen, wie tief es mein Leben verändert hat und das andere war, wie glücklich ich war, wie viel Fehler ich vermeiden konnte und wie es im Moment mein tiefster Anliegen ist, dass ich das an meinen Kindern, an die nächste Generation weitergeben kann. Also diese Art zu leben ist wirklich für den ganzen Leib Christi gedacht. Höret und werdet weise. Und wer etwas schmeckt oder Menschen wie Bäume sieht, könnte die Vorträge nicht nur einmal hören, sondern mehrmals. Also lasst die Denk- und Sichtweise ein Teil von euch werden. Ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, ich brächte ein Beispiel. Und wir machen hier den oberen Teil von den einander, also dieser grün gestrichene Bereich hier in unserem Dreieck, ein oder zwei andere als Zeugen, gemeinsam dem anderen helfen. Und diese Grafik ist eine Darstellung des Prozesses des Zurechthelfens anhand von Matthäus 18. Und in Matthäus 18 geht es mehr um das geistliche Gerichtsvorgehen als in anderen Stellen. Jesus hat den Blick in Matthäus 18, worauf der ganze Prozess laufen wird, wenn es hart auf hart kommt. Und mein Ziel in diesem Vortrag ist bewusst breiter. Ich möchte das, was die Bibel untereinander helfen lehrt, genauer untersuchen. Und das meiste, was wir tun, um einander zu helfen, führt nicht dazu, dass man es der Gemeinde sagen musste oder einen Ausschluss überlegen. Sondern wir helfen einander, wir unterstützen einander im geistigen Kampf und es wäre falsch, die Sache weiter gerichtlich zu verfolgen. Es ist noch nicht deutlich in den meisten Fällen, dass die Person, mit der wir reden, diese härtere Zucht verdient. Und vielleicht wäre es eben gut, ich brächte dann ein Beispiel. Ich habe sie Claudia, oder wenn du lieber einen Mann hast, dann kannst du ihn Claude nennen. Also sagen wir, dass diese Claude oder diese Claudia nur alle paar Wochen zum Gebetstreffen oder Hauskreis kommt. Und das nicht, weil er oder sie im Reich Gottes so beschäftigt wäre, sondern das ist ihm nicht so wichtig. Braucht er Gemeindezucht? Und ich hoffe, dass ihr alle sagt, ja. Denn wir haben gelernt, dass dieser Begriff nicht bloß ausschließen bedeutet, sondern fängt mit der Selbstzucht an. Also wenn wir Gemeindezucht eng definieren, dann braucht er noch nicht oder sie noch nicht Gemeindezucht. Aber wenn wir sie als der Prozess des Zurechthelfens verstehen, ja absolut. Claudes Versäumnis ist etwas, bei dem sich sein Gewissen melden sollte. Es würde ihm dienen, wenn andere ihn ermutigen würden, dass Gebet oder Gemeinschaft wichtig sei und ihn als Christ weiterbringen und stärken würde. Es würde ihm dienen, wenn sie auch untersuchen würde, wie sehr dieses Versäumnis mit Lauheit oder Selbstvertrauen oder ein Einzelchristentum zusammenhängt. Vom Hauskreis oder Gebetstreffen fern zu bleiben, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ist es möglich, stellen wir mal die Frage auf die eine Seite, dass der Grund dafür nicht sehr ernst ist? Ja, sicher. Vielleicht ist Claudia jemand, die sich gerne mit Gläubigen aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft trifft. Sie ist einige Male der Woche mit diesen Leuten in Kontakt und die Lokalgemeinde kommt da ein bisschen kurz. Es ist zwar nicht unbedingt ideal, aber es ist nicht so ernsthaft. Und vielleicht ist es sogar ratsam oder besser. Vielleicht gibt es einen triftigen Grund, sage ich als ehemaliger Pastor, warum diese Treffen zu dieser Zeit in ihrem Leben Priorität sein sollen. Es wäre aber auch möglich, dass sie die Treffen der Gemeinde unter der Woche als völlig unwichtig sieht. Es genügt, sagt sie, wenn ein Christ am Sonntag in die Kirche geht. Sie trifft sich unter der Woche nur mit ihren ungläubigen Kollegen und hat keine Zeit für weitere Gemeindeaktivitäten. Jetzt ist das Problem viel ernsthafter und erfordert mehr, dass Geschwister mit ihr reden und sie ermutigen und mit ihr die Bibel studieren und sie unterweisen und korrigieren und ermahnen. Aber wir sind weit davon entfernt noch, eins oder zwei im offiziellen Sinne mitzunehmen, um es nachher der Gemeinde zu sagen. Jetzt könnte man die Frage da auf der anderen Seite stellen. Könnte es aber dazu kommen, dass Claudia deswegen ausgeschlossen werden soll? Ja, eigentlich schon. Eigentlich, weil es in Wirklichkeit nur einen Grund gibt, warum jemand aus der Gemeinschaft der Gläubigen oder aus dem Leib Jesu ausgeschlossen werden soll. Der Grund ist nicht so eine besondere Art von Sünden. Mein Freund David Patterson nennt das die farbigen Sünden. So die Sachen, die dann in dem Sinn so auffallend sind, die Dinge, die wir uns vorstellen, die abartige, große. Nein, das ist nicht die Liste von den Sachen, die gemeindezuchtsmäßig angegangen werden sollen, sondern Widerspenstigkeit oder Trotz gegen Jesus ist der einzige Grund. Wenn Claudia sagen würde, ich weiß, dass Jesus will oder dass die Bibel sagt, dass ich mich mit anderen Christen treffen soll. Aber ich will das nicht. Ich halte das für unwichtig, egal was ihr sagt. Oh, dann hätten wir einen klaren Grund, deutlich und warnend mit dir zu reden und weiter in den Prozess des Zurechthelfens zu gehen. Claudia, du kannst nicht sagen, dass Jesus dein Herr ist und selbst über dein Leben bestimmen. Ein Christ ist ein Diener Jesu. Er ist der Chef. Wir sind sein Eigentum. Das ist die Realität, aber das steht im Widerspruch zu dem, was du sagst. Entweder zählt das, was Jesus will, oder das, was du willst. Aber wie oft wird jemand so klar reden? Meistens bleibt es bei der Vorarbeit. Bei der Unterweisung und der Korrektur und Ermutigung und bei den Fragen und der Beratung und bei den Predigten und dem Bibelstudium, Bücher, die man zusammenliest und so weiter. Da ist es, wo es in den meisten Beziehungen eher nicht gut läuft bei uns, und das ist mein Anliegen heute. Also was können wir als Geschwister tun, um gemeinsam dem anderen zu helfen? Und halten wir Claudia einfach als mögliches Beispiel da im Blick. Ich werde immer wieder da zurückkommen und auf ihre Situation eingehen. Also erstens, es geht oder es muss in unserem Reden mit der Person um bewiesene Wahrheiten gehen. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Das Erste, was wir tun können, um anderen zu helfen, ist zu helfen, dass wir Claudia nicht richten. Wenn sie nur selten zum Hauskreis kommt, da wissen wir noch nicht viel. Der Grund, die Gründe dahinter sind wichtig. Oder um es biblisch zu sagen, das Herz ist die Quelle des Lebens, nicht das Verhalten. Jesus bringt, oder die ganze Bibel bringt, Beispiele an Beispiele an Beispiele. Wie der Baum, so die Frucht. Aber der Baum bestimmt die Ort der Frucht. Sie kommt nicht zum Hauskreis, aber warum erscheint diese Frucht in ihrem Leben? Und ist das eine schlechte Frucht oder vielleicht eine gute Frucht? Du kommst nicht zum Hauskreis, das muss sich verändern. Das ist zu viel gesagt. Da wäre der Fokus auf die Frucht und das ist Gesetzlichkeit. Es wäre auch nicht richtig zu sagen, Claudia, ich habe oder wir haben den Eindruck, dass dir die Gemeinde eigentlich egal ist. Du hast ganz andere Freundschaften mit Menschen aus der Welt, die dir wichtiger sind. Wenn man das als Anklage bringt, so muss man es beweisen. Kannst du beweisen, diese anderen Beziehungen ihr wichtiger sind? Hat sie dir genug Information gegeben, damit das sichtbar und beweisbar ist? Also wir wollen das Herz ansprechen, aber wir müssen im Auge behalten, dass wir das Herz nicht sehen können. Das bedeutet nicht, dass wir niemandem etwas sagen können, aber wir müssen genug Fakten haben, um die Person zu überführen. Und darum steht hier in Matthäus 18, sündigt dein Bruder an dir, geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm einen oder zwei mit dir. Und jetzt kommt dieser interessante Satz hier. Damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Stell dir vor, ein Gerichtsprozess, wo eine angeklagt ist, weil er etwas geklaut haben soll. Und derjenige, dem etwas geklaut wurde, sagt, ich bin überzeugt, der hat es getan. Ja, haben Sie Beweise? Ich bin überzeugt. Dann bringt er Zeugen. Mein Freund kann das bezeugen. Und man setzt den Freund dann im Richtersaal vor und sagt, ja, was haben Sie für Beweise? Ja, ich habe auch diesen Eindruck. Er hat es gemacht. Dann bringt man den dritten Freund. Also ich kann das bestätigen, den Eindruck habe ich auch. Der Richter würde sagen, ja, das ist alles überhaupt kein Beweismaterial. Drei gleiche Meinungen, gleich noch kein Beweis. Aber, meine Lieben, ist es nicht so, dass wir manchmal in der Gemeinde so vorgehen? Zeugen bedeutet, die können nur Zeugen sein, wenn es etwas zu bezeugen gibt. Ein Zeuge könnte zum Beispiel sagen, Claudia, vor 2 Wochen hast du mir nach dem Gottesdienst, als ich dich zum Hauskreis eingeladen habe, Folgendes gesagt. Nein, sicher nicht. Ich will kein Engel werden. Einmal pro Woche in die Kirche zu gehen, reicht völlig aus. Das kann man bezeugen. Das ist ein Stück Beweismaterial. Es gibt einige mögliche Gründe, warum sie so etwas sagen würde. Und wichtig hier ist, wir müssen mit Tatsachen arbeiten, weil wir das Herz nicht sehen. Es darf nicht um unsichtbare Handlungen gehen, sondern um konkrete Früchte. Stell dir vor, das ist mir in meinem Leben einmal passiert, jemand würde zu dir sagen, du hast, glaube ich, ein Problem mit Stolz. Du sollst deinen Dienst niederlegen und an dich selber arbeiten. Nun, was könnte man sagen? Wenn man sagt, okay, es stimmt, ich bin stolz, dann hat man sich für schuldig erklärt. Wenn man sagen würde, nein, ich glaube nicht, dass Stolz ein Problem ist, dann hat man es gerade bewiesen. Jede Antwort ist falsch. Und wir haben ein wunderbares, schlechtes Beispiel mit dem Priester Eli. Er wusste, diese Frau da, die so schwankt und sich beugt und ihr Mund bewegt, ohne etwas zu sagen, er wusste warum. Sie war betrunken. Oder? Aber Hanna war nicht betrunken, sondern betrübt. Und darum darf es hier nicht um Eindrücke oder Gefühle oder was scheint wahr zu sein gehen. Und das Ziel ist auch nicht, Beweismaterial gegen die Person zu sammeln. Oh, das wäre sehr einfach. Das finden wir immer. Sondern sachlich, nüchtern und wohlwollend herausfinden, was bewegt sie wirklich. Also im Zweifelsfall für den Angeklagten ist nicht einfach so ein, kann man das sagen, so ein Kulturrelikt, der bei uns einfach vorhanden ist, sondern das ist ein biblisches Prinzip. Warum im Zweifelsfall für den Angeklagten? Weil wir nicht Richter sind. Weil wir in das Herz nicht sehen. Und weil wir die Tendenz bei uns, wenn wir ehrlich sind, zugeben müssen, dass wir Richter sein wollen und dass wir gerne dann Beweismaterial für unsere Eindrücke und Gefühle und so weiter dann sammeln. Oft in Konflikten wird diese einfache Regel nicht beachtet. Man hat einen Eindruck, man hat einen Vorurteil, vor allem wenn die Beziehung gespannt ist. Vielleicht ärgert es einem im Hauskreis, dass Claudia nicht kommt. Ist Claudia wieder nicht da? Ja. Also wenn das anfängt so zu sein, vielleicht ist das eine ehemalige gute Freundin von Claudia und die Beziehung hat sich da ein bisschen auseinandergelebt. Und wie kannst du helfen, wenn Vorurteile oder Eindrücke da im Spiel sind, wenn die Beziehung gespannt ist? Du kannst helfen, dass Claudia nicht gerichtet wird, sondern dass es um Fakten geht und dass im Zweifelsfall es für den Angeklagten die Angeklagte in dem Sinn soll freigesprochen werden. Andere Geschwister oder wir als andere Geschwister können helfen, dass Gott allein Richter bleibt. Und das weist uns eigentlich dann auf den nächsten Punkt. Ich hoffe, ihr spürt etwas Mitleid mit Claudia, die allenfalls vielleicht unrecht und unfair gerichtet wird. Es geht darum, sie zu lieben. Liebe hilft dem Bruder in Gefahr, mit Geduld. Der Prozess des Zurechthelfens ist für Geschwister, die sich in einer geistlichen Gefahr befinden. Paulus bringt 2 Bilder oder mehrere Bilder, 2 werden wir hier anschauen, die diese Gefahr sehr plastisch darstellen. Ich bin Andi dankbar, dass er diese erste Stelle gebracht hat. Ich habe mich entschieden, in der Vorbereitung, dass ich keine Zeit hätte, darauf einzugehen, dass das das gleiche Wort ist für die Netze flicken. Das hast du mir für mich dann super gemacht. Also, Liebe Brüder, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich finde diese Formulierung hier in Blau wirklich eine ganz wunderbare Formulierung. Von einer Fehlung ereilt oder übereilt oder hereingefallen. Die Verfehlung widerspricht die eigentliche Identität. Die Person tut wohl, was sie nicht will. Also wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, dann wird diese Dynamik in ihr Leben zu finden sein. Ich tue das, nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse. Kennst du das? Selbst Paulus kennt das. Und darum soll mit sanftmütigem Geist geholfen werden. Aber die Gefahr ist nicht desto trotz real. Hier ist eine Stelle aus 2. Timotheus 2. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Die Person ist womöglich in der Verstrickung des Teufels. Also wenn wir feststellen würden, dass Claudia einfach sich so langsam von der Gemeinde entfernt und abdriftet, ja, das müsste man in diesem Sinne wirklich als eine große geistliche Gefahr sehen. Was ist die Verstrickung des Teufels, diese ganze Denkweise, ich brauche euch nicht? Ja, das reicht. Also so überfromm müssen wir nicht sein. Einmal pro Woche in die Kirche zu gehen, das reicht völlig aus. Ich will kein Engel werden. All diese Sachen, die dann in ihre Redeweise zu finden sind, Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Ja, wie helfen wir ihr? Ja, man sieht's. Freundlich, geschickt, Böses ertragend. Mit Sanftmut, selbst wenn sie widerspenstig ist. Die Person ist in Gefahr, weil, wie wir gestern gesehen haben, es schmerzhafte und ernsthafte Konsequenzen hat, wenn man Gottes Wege ablehnt. Hier ist die Stelle oder eine davon aus den Sprüchen wieder. Den Weg verlassen bringt, interessant, dass sogar Salomo dann sagen würde, bringt böse Züchtigung. Wer Zurechtweisung hast, der muss sterben. Also Sprüche hat wirklich ein ganz wunderbares Schwarz-Weiß-Weltbild. Also wenn du ein Graudenker bist und tendierst, ja, das ist nicht so schlimm und alles so, das nichts ist Schwarz-Weiß, das sind nur so Schattierungen von Grau. Sprüche hilft uns. Leben und Tod, Licht und Finsternis, Torheit und Weisheit. Also wenn es der Fall ist, dass wer Zurechtweisung hat, sterben muss, ja, wie lieben wir dann die Person? Ist es nicht so, dass die Züchtigung des Herrn sehr schmerzhaft ist? Ist es nicht so, dass es uns gut tut, wenn wir sehr, sehr leiden? Dass wir manchmal Dinge im tiefsten Tal lernen, die wir sonst nicht lernen würden? Diese Stellen leiten uns dazu zu fragen, ist es nicht so, dass ich manchmal Dinge im tiefsten Tal lernen muss, weil ich nicht bereit war, sie auf eine andere Weise zu lernen? Und wie sieht das jetzt mit Claudia aus? Wird sie dann diese schmerzhaften Konsequenzen ertragen müssen oder können wir ihr helfen? Und ich hoffe, dass jeder von euch, der Kinder hat, das also spürt, wovon ich hier rede. Weil ich denke, das ist etwas, wo wir Eltern so oft so schmerzhafte Erlebnisse in eigenem Leben gemacht haben. Und wir wollen das unseren Kindern ersparen. Heißt nicht, dass sie darauf hören werden. Manchmal stellt man fest, nein, die müssen selber gegen die Wand laufen. Aber dieses Anliegen, dieses Bestreben, das in dem Herz eines Vaters oder einer Mutter ist, das ist die gleiche Haltung, die wir Claudia gegenüber haben sollen. Vielleicht haben wir, also das wäre interessant, wenn jemand sich ärgern würde im Hauskreis und sagen würde, die kommt jetzt nie mehr. Okay, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Wer von uns hat schon eine Zeit erlebt, wo er sich von Gott entfernt hat und vielleicht selten zur Gemeinde gekommen ist? Und wenn das ein normaler Hauskreis ist, dann wird der eine oder andere dann anfangen auszupacken und zu sagen, ja, das hat er schon in seinem Leben gehabt. Ja, das war eben diese Jahre hier, wo er da sich entfernt hat von Gott. Ja, wie offen warst du in dieser Zeit für Korrektur? Ach, gar nicht. Und was hat es für Konsequenzen in deinem Leben gebracht? Ja, und dann wird man sehen, was für Schmerzen da sind. Das hilft uns, in einem Geist der Liebe Claudia vor Augen zu haben. Es ist interessant hier, also ich gehe mal ein zurück, dass hier steht, mit Sanftmut die Widerspenstigen zu reden oder zurechtzuweisen. Früher sagte ich, Widerspenstigkeit oder Trotz ist der einzige Grund, warum eine Situation der Gemeinde gesagt werden soll. Das ist so, aber wenn wir hier auf unsere Grafik schauen, was leitet uns immer zu dem nächsten Schritt? Also wir sind gerade hier bei dem Schritt zwischen einander und eins oder zwei andere als Zeugen. Und eigentlich, wofür ich plädiere, ist, dass die eins und zwei, die sind natürlich dann eigentlich automatisch da in dem einander schon involviert. Aber diese Schritte hier, eins oder zwei und dann der Gemeinde und dann der Ausschluss, der Text sagt uns eigentlich, was der Schlüssel ist, wie wir dann zum nächsten Schritt kommen. Ist deutlich wiederholt im Text. Hört er nicht auf dich, so sage es den anderen. Hört er nicht auf sie, so sage es denen. Hört er nicht auf denen, dann und so weiter. Also dieses Nicht-Hören ist der Schlüssel für den nächsten Schritt. Und jetzt natürlich ist die Frage, wann ist es fair zu deklarieren, dass die Person nicht hört? Und die Antwort ist ja nur dann, wenn Nicht-Hören endgültig zu sein scheint. Mit anderen Worten, wie dieser Text hier aus 2. Timotheus beweist, nicht das erste Mal, wo die Person widerspenstig ist. Sonst würde es hier nicht sagen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Sondern erst nachdem man alles getan hat und die Person stur dabei bleibt, nicht hören zu wollen. Also der Prozess erfordert also diese, wie es hier oben steht, diese Geduld, die zu einer Liebe für die Person gehört. Der Prozess kann lang und unangenehm sein. Man sollte sogar sagen, der Prozess wird in der Regel lang. Christus weiß, wie das ist. Wir sehen es in seinem Dienst auf der Erde, als er Sünde bei dem Volk Israel angesprochen hat. Wie haben die Leute auf Christus reagiert und auf seine sanftmütige, freundliche Zurechtweisung? Ja, die haben ihn gekreuzigt. Man sieht es auch bei den Propheten, die nicht geliebt, sondern abgelehnt wurden. Warum? Und verfolgt, ja, weil sie die Wahrheit sagten. Man sieht das Gleiche in Sprüche 9. Das können wir vielleicht jetzt gemeinsam aufschlagen. Sprüche 9. Ich hoffe, ihr merkt, wie gut hier das Buch der Sprüche ist für dieses ganze Thema. Einander ins Leben reden. In Sprüche 9 wird die Weisheit beschrieben. Und die Weisheit spricht zu den Menschen. Und was hier interessant ist, ist, wen sie anspricht und wie die Person reagiert. Also ab Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet. Also, Weisheit bereitet ein Festmahl vor. Und dann sendet sie ihre Mägde aus, Vers 3, zu rufen oben auf den Höhen der Stadt. Aber wem ruft sie? Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esset von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasset die Torheit, so werdet ihr leben. Geht auf dem Wege der Klugheit. Und was sehr schön wäre, so ein Hollywood Happy End, dann wenn der nächste Vers heißen würde, ja, und der Spötter ist umgekehrt und der Tor hat gesagt, er lasse seine Torheit. Anstatt haben wir eher hier sehr realistische Salomo, der sagt, wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Also war die Weisheit dumm? Das geht doch gar nicht. Nein, die Weisheit natürlich war weise. Die Weisheit war weise und sprach den Unverständigen und den Toren an und erntete dafür Spott und Schande. Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weise werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Also die Weisheit selbst, ja, wer ist die Weisheit selbst? Ist natürlich ein Bild unter anderem für Christus. Nicht, dass die Person der Weisheit die Person Christi sein müsste, aber natürlich Christus ist die Weisheit. Also Christus spricht die Person an und die Person reagiert mit Schande, Spott und Schmach. Der wird abgelehnt, der wird gehasst, weil er den Gottlosen zurechtweist. Und Christus lehrt uns eigentlich hier etwas sehr Ermutigendes. Er sagt, wenn wir hingehen und jemandem etwas sagen und die Person lehnt uns ab, wer nicht auf euch hört, und in unserem menschlichen Denken würden wir sagen, ja, der hört nicht auf uns, weil wir das zu wenig klug gesagt haben. Oder? Vielleicht, wenn ich da ein bisschen mehr, also Benjamin und ich waren gemeinsam in der Gemeindeleitung, und was haben wir über Jahre immer wieder bei solchen Problemen, ja, was hätten wir anders tun sollen, ist eigentlich hier im Blick auf das, was Jesus sagt, die falsche Frage. Lehnt die Person nur uns ab? Ist bewiesen, dass sie nur uns ablehnt, aber Christus nicht? Ja, dann sollen wir fragen, ja, Moment, warum? Was hätten wir anders tun sollen, damit diese Person, die auf Christus hört, auch auf uns gehört hätte? Aber in der Regel ist es eben nicht so. Und darum Christus sagt das so, wie es ist. Wer euch nicht hört, der hört nicht auf mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Und wer mich ablehnt, der lehnt Gott ab. Ich finde das sehr, sehr ermutigend, weil Jesus gar nicht auf das eingeht, was wir so oft als der Schlüssel sehen. Ja, aber wenn ich es weise sage, und wie viel Druck habe ich mich über die Jahre als Pastor und als Christ gemacht, weil ich dachte, oder als Eltern, als Vater, weil ich sage, ja, aber wenn ich es ein bisschen anders gesagt hätte, anstatt in dem Sinn das große Bild zu behalten und zu sagen, Moment, nicht mich und mein Rat lehnt jetzt mein Sohn oder meine Tochter ab, sondern das ist Christi Rat. Also Christus oder die Weisheit spricht natürlich weise mit den Unverständigen oder den Toren und wird dafür verspottet und zurückgewiesen. Also bitte erwarte, wenn man Claudia anspricht, weil sie nicht in die Gemeinde kommt, wie wird sie reagieren? In der Regel wird es nicht so sein, dass sie sagt, ach, endlich kümmert sich jemand um mich. Das ist aber schön, wenn ich euch fehle. das ist schön, wenn jemand merkt, ich komme nicht jede Woche. Danke für die Liebe. Schön wäre es, oder? Nein, hey, was ist das hier? Geheimpolizei? Mach dir da eine Liste und kreuzle bei mir, dann, wenn ich komme, und dann haken, wenn ich komme, und kreuze, wenn ich nicht komme. Und dann irgendwie, wenn wer so genug böse Punkte gesammelt hat, dann gibt's Ärger. Ja, das kann man Ehre warten. So eine spöttische, schmachvolle, schandhafte, hasserfüllte Reaktion. Also, wichtig hier zu realisieren ist, dass wenn Claudia so auf uns reagieren würde, Moment, meine sündige Natur ist da kein bisschen besser. Claudia lenkt nicht mich ab, das geht hier nicht, ich muss nicht irgendwie verletzt sein oder denken, dass das geht irgendwie um unsere Beziehung. Wenn sie mich ablehnt, wenn sie diesen guten Rat ablehnt, dann lehnt sie Christus ab. Aber ich bin nicht besser.
Ja.
Sprüche hilft uns wieder mit Ermutigungen. Ja, wenn ein Weiser mit einem Toren rechnet, was ist zu erwarten? So tobt er oder lacht. Aber es gibt keine Ruhe. Zwei Verse später, ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt. Ich finde das sehr interessant, dass die zwei Verse so nahe aneinander sind. Wenn ein Weiser mit einem Toren spricht, ja, der tobt er oder lacht, es gibt keine Ruhe. Ja, der tobt oder lacht, aber der Weise beschwichtigt ihn zuletzt. Also manchmal bringt das weise Ermahnen gute Reaktionen und manchmal schlechte. Es ist nicht, dass wir unbedingt irgendetwas anders gemacht hätten. Wir sind dazu berufen, daran zu bleiben, in der Liebe, in der Geduld, denn dieser Prozess des Zurechthelfens spiegelt die Liebe Gottes wider und ist somit wunderschön. Sprüche hilft uns auch da. Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Es ist gut, dass Claudia sich mit uns auseinandersetzen müsste. Wer aber der Torengeselle ist, der wird Unglück haben. Oder das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk. Und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Das ist Gottes Sicht. Vielleicht erlebt Claudia das nicht als süß. Aber es ist so vor Gott. Ein Weise, der mahnt, ein Ohr, das auf ihn hört. Das wäre ein goldener Ring, ein goldenes Halsband. Und hier wieder so eine letzte Ermahnung oder Ermutigung für uns, dran zu bleiben. Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als da, der freundlich tut. Es kann eine lange Zeit brauchen, aber wir bleiben dran. Zuletzt, interessantes Wort, zuletzt, werden wir wohl Dank haben, mehr als der, der da freundlich tut. Heute loben wir natürlich die Propheten, die mutig die Wahrheit gesagt haben. Vielleicht gibt es einige Propheten aus unserem Leben, wo wir damals alles andere als froh waren für ihren Rat. Und heute sind wir so dankbar, dass er uns diesen Rat gegeben hat. Und ich finde es auch interessant, wir begreifen diese Dynamik irgendwie im Blick auf die Evangelisation. An wen sind wir verpflichtet, das Evangelium weiterzugeben? Nur diejenigen, die sagen, ah, ich würde gerne was von Evangelium hören. Ja, kannst du mir bitte? Nee, jeder Evangelist würde uns sagen, nein, das reicht nicht. Nein, wir bringen die gute Nachricht auch an die Menschen, die sagen, das interessiert ihnen nicht. Die sind verloren, die sind auf dem Weg des Todes. Und selbst wenn sie nicht sagen würden, ja, ich melde mich, kannst du mir sagen, wie sieht meine ewige Zukunft aus? Selbst bei den Menschen, die das nicht fragen, bringen wir das Evangelium. Also, darum sagt Jesus, wir nötigen sie hereinzukommen, wir suchen sie an den Hecken und Zäunen. Ja, wollen wir wirklich dann plötzlich eine andere Vorgehensweise bei uns haben? Ja, bei uns, nee, bei uns. Und das sind nur für die. Also, die müssen das hören, auch wenn es ihnen unangenehm ist. Aber wenn es mir unangenehm ist, dann schweig du. Nein. könnte mir dann nicht integer evangelisieren. Nein, wir sagen den Geschwistern auch das, was sie nicht unbedingt hören wollen, weil es die Weisheit ist. Das bringt uns dann natürlich zu unserem nächsten Schritt hier in diesem Prozess des Rechthelfens. Weisheit zeigt nämlich Feingefühl. Wir haben in der Gemeinde einen Bedarf an Hilfe. Wir haben die Situation, dass diese Hilfsmittel oder dieser Prozess des Zurechthelfens eher vernachlässigt wird. Aber die Tatsache, dass das vernachlässigt wird, darf nicht als Einladung verstanden werden an jeden, der in das Leben aller anderen reden will. Solche Menschen gibt es auch. Beziehungsweise, wenn wir ein bisschen ehrlicher sind, solche Tendenzen können bei uns zu finden sein, oder? Man muss nur so nicht weiter als Volksmund, jetzt will ich dir aber etwas sagen. Ja, okay, da hört man schon, das hat vielleicht länger gekocht und jetzt will man was endlich sagen. Sprüche sagt Salomo hier, die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der toren Mund führt schnell zum Verderben. Also die Schrift warnt uns vor zu schnellem Reden. Weisheit will mit ihrem Input zurückhalten, bis es an der Zeit ist. Bis es weise ist, etwas anzusprechen. Claudia versäumt die Hauskreise, aber hat sie vielleicht ganz andere Probleme? Vielleicht ist das mit dem Hauskreis ja gar nicht dran, weil ohne dass ich es weiß, zweifelt sie überhaupt an das Wort Gottes und hat so viele Fragen und soll sie doch lieber den Glauben einfach an die Nagel hängen oder soll sie doch kommen? Und wenn so große Probleme im Spiel sind und ich komme und sage, hey, du kommst nicht zum Hauskreis, Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, der Toremund führt schnell zum Verderben. Oder Sprüche 12, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Also wer weise ist, sucht die richtige Zeit, die richtige Gelegenheit, reagiert nicht einfach auf die Situation, das heißt, er hält mit seinem Wissen zurück, seine Zunge bringt Heilung, er spricht mit Weisheit, er weiß zurecht, wie Paulus das sagt, mit Sanftmut. Weisheit macht die Worte attraktiv und effektiv. Sprüche 16, drei Verse hier, kurz aneinander, die ermutigen mich immer wieder. Ein Verständiger wird gerühmt als ein weiser Mann. Liebliche Rede mehrt die Erkenntnis. Das heißt natürlich nicht, dass automatisch dann die Leute positiv reagieren. Christus und Mose und so weiter, die Propheten sind unser Vorbild. Das weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele. Sein gutes Wort an manche Übereifrigen, die die Welt der Gemeinde über Nacht verändern wollen. Das Anliegen ist gut, vorbildlich und muss darum in Reife ausgeführt werden. Nächster Punkt. Wir ermahnen im Evangelium. Das Ziel entsprechend ist die Buße. Also wir haben gesehen, dass die Hilfe im Prozess des Zurechthelfens durch Weisung geben, Unterweisung, Lehre oder Zucht, erstaunlich, wie oft dieses Wort in den Sprüchen benutzt wird, durch Gebot, Zurechtweisung, Weisung, Zurechthelfen und so weiter geschieht. Also ein guter Sammelbegriff für diese Aktivitäten in den Sprüchen ist Ermahnung oder Mahnung. Und die Kombination in Mahnung zwischen Lehre und Warnung oder Korrektur ist besonders passend. Wir sprechen im Deutschen von einem Mahnmal. Das ist noch nicht ganz eine Korrektur, aber ja, eine Warnung und doch eine Lehre. Also das fasst sehr gut zusammen, was hier ist. Ich glaube, das habe ich doch, ich habe es hier. Also Sprüche 8 merkt hier, wie diese Mahnung in Sprüche kommuniziert wird. Hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meine Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mit mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Also Weisheit ist grundsätzlich eine Mahnung. Sprüche sagt, das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Also entsprechend, wenn das unser oder die Botschaft von Sprüche ist, es ist dann deutlich, dass wir nicht auf eine Einladung warten, um jemandem ins Leben zu reden. Oder manchmal sprechen wir sehr töricht auf Deutsch von, ja, zuerst muss man das Recht gewinnen, in das Leben der Person zu reden. Oder das Recht müssen wir erwerben. Ja, wann haben die Propheten das Recht gewonnen, ins Leben von den Israeliten zu reden? Wann hat Christus das gewonnen bei den Pharisäern? Jetzt kann ich endlich das sagen, jetzt habe ich da mein Recht gewonnen. Ist natürlich ein falsches Denken, ein kulturelles Denken. Nein, Mahnung spricht natürlich Menschen an, die nicht unbedingt das hören wollen, weil es wahr ist. Wann hat die Weisheit das Recht erworben, in das Leben des Toren zu reden? In Sprüche? Nein, das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist, der Herr spricht. Und er hat das Recht, in unser Leben zu reden. Und darum, wenn andere reden, ist es eigentlich nicht, geht es nicht um meine Beziehung mit ihnen, sondern mit dem Herrn. Jetzt ganz wichtig, wie sieht diese Mahnung im Evangelium aus? Wie wenden wir sie, diese Wahrheit, als Christen an? Korrektur, Warnung, Lehre, Weisung, Unterweisung, Gebot, Zurechtweisung. Wie bringen wir diese nötigen Sachen im Evangelium? Und die Antwort ist einfach und wunderbar. Wir zielen auf Buße und Glauben, weil wir im Evangelium leben. Was soll die Person tun? Ja, uns ist es eigentlich nicht so wichtig, dass die Claudia anfängt, in den Hauskreis zu kommen. Das ist die Frucht. Aber wichtig ist, dass sie die Mahnung annimmt. Dass sie sieht, dass sie ein Problem hat. Und es gibt hier ein wunderbares Gleichnis oder gleichungsmathematische Formel. Nämlich, dass Ungehorsam plus Umkehr gleicht Wachstum. Man könnte das bildlich so vorstellen, man steigt in den Bus und man hat den Eindruck, oh, da ist ein Bekannter oder vielleicht ist ein Fremder, spielt eigentlich keine Rolle, aber jetzt wäre eine Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihm vielleicht etwas von Christus zu sagen. Das ist peinlich, das ist für morgen, ich weiß nicht. Und man überlegt und plötzlich steigt er aus. Und dann denkst du, oh, jetzt habe ich das versäumt. Jetzt habe ich die Gelegenheit, Christus hat mich da so einen Schubs geben wollen, dass ich das tue und jetzt habe ich das nicht getan. Und man sagt, ach Jesus, vergib mir. Warum bin ich so ein Feigling? Andere kommen da rein und strahlen da von ihren Fußballclubs oder weiß der Kuckuck was alles. Und ich habe etwas viel Wichtigeres und mache dich den Mund auf. Ungehorsam, ich habe nicht das getan, was Christus sagte. Ich bin umgekehrt, ich bin besser jetzt, das nächste Mal. Weil die Kraft des Evangeliums da ist, um mich zu verändern. Wenn Claudia nicht zum Hauskreis kommt, und am Sonntag drauf, wenn einige sie anspricht, sagt, das tut mir leid. Nein, das war falsch. Ich habe mich da wieder hinreißen lassen, eben von meinen Freunden dies und das zu unternehmen. Hat sie sich verändert? Ja, sie hat sich verändert. Und das sieht man hier auch in diesen Versen, also in vielen Versen der Sprüche. Der Spötter liebt den nicht, der ihn zurechtweist. Das wäre die eine Möglichkeit bei Claudia. Aber wenn sie das liebt, lieben würde, ist hier impliziert, dann geht sie hin zu den Weisen. Oder wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande, aber wer sich gern zurechtweisen lässt, der wird zu Ehren kommen. Ungehorsam plus Umkehr ist Wachstum. Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise. Und wenn man einen Weisen belehrt, so nimmt er Erkenntnis an. Und diese letzte Stelle ist wieder so eine Ermutigung für uns, denn Sprüche sagt das sehr, sehr oft. Es gibt eben diese zwei Lernwege in Sprüche. Für den Toren die Route und für den Weisen die Unterweisung. Also wer hat schon die Route bei sich selber gespürt? Oh, ja, Herr, wie oft war ich nicht bereit zu hören und musste deine Route spüren. Ja, was wollen wir dann in der Liebe, dass Claudia erfährt? Herr, schenk, dass sie nicht diese Route spüren muss. Schenk, dass sie nicht gestraft werden muss, damit sie als unverständige Weise wird, sondern dass sie belehrt werden kann und so verständig wird. Ich will das für sie, und du kannst dann ehrlich dann sagen, wenn du das verarbeitet hast mit dem Herrn, klar, ich will das für dich, ich will nicht, dass du leiden musst. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich von Gott entfernt. Das will ich nicht für dich. Ich möchte nicht, dass in 5 Jahren du unter Tränen erzählen musst, wie leidvoll diese Zeit war, sondern lieber hört die Unterweisung und werdet weise. Okay, das war alles so der inoffizielle 1 oder 2 dazu nehmen. Es gibt natürlich auch hier jetzt ganz zu oberst hier auf unsere 1 oder 2 Niveaus. Es gibt natürlich auch den offiziellen 2 oder 3 oder 1 oder 2 dazu nehmen. Und das kommt eben aus dieser Stelle. Warum soll man 1 oder 2 dazu nehmen? Matthäus sagt es, damit jede Sache durch den Mund von 2 oder 3 Zeugen bestätigt werde. Wenn man diesen Kontext betrachtet, was bedeutet hier 2 oder 3 Zeugen? Also es ist erstaunlich, wie ernsthaft die Sache ist. Das fängt dann in 4. Mose, dass es um die Todesstrafe geht. Wer einen Menschen erschlägt, ihn soll man töten, auf den Mund von Zeugen hin. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zum Tode zu bringen. Also, der Jakob hat der Josef umgebracht und einer hat das gesehen im Israel. Aber das reicht nicht. Du kannst keine Todesstrafe vollziehen aufgrund einer Zeugenaussage. Das geht jetzt weiter in 5. Mose 17, ist ähnlich. Auf 2 oder 3 Zeugenmund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber nur auf einen, so eines Zeugenmund soll er nicht sterben. Die Hand der Zeugen sollen die erste sein, ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volks. Dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust, ist übrigens ein Grund für den Prozess des Zurechthelfens. Wird im Neuen Testament auch so zitiert. Erst danach, dann, wo es zweimal um die Todesstrafe gegangen ist, jetzt ist dieses Prinzip breiter. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch 2 oder 3 Zeugenmund soll eine Sache gültig sein. Also es ist eindeutig hier, Gericht, im Gesetz wird die Person schuldig gesprochen, also es ist ein Gerichtssaalvorgehen und darum in Matthäus 18 ist impliziert, es geht hier um etwas Rechtliches. Übrigens, das erscheint hier auch in 1. Timotheus 5. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne 2 oder 3 Zeugen. Also ein oder zwei oder drei Zeugen, wenn wir einen oder zwei dazu nehmen, da geht es darum, offiziell die Person schuldig zu sprechen, um ihr zu helfen. Und das, Kurt, glaube ich, soll dann in deinen Vortrag nach dem Mittagessen führen. Gut.